Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir haben es letzte Woche angeteasert, ich trage das entsprechende Trikot. Das Derby ist gewonnen für Orange und Schwarz vor einer beeindruckenden Saisonkulisse. Wir haben es leicht angeteasert letzte Folge. Oskar, wie hast du das Spiel oder das knappe Ergebnis wahrgenommen?
Ja, es war schon ein sehr langweiliges Spiel, ne? Ich glaube 12-15, ausschließlich Kicks. Ein Spiel für alle, die wirklich mit dem Herzen dabei sind, das Team zu 100% supporten, denn es war schon echt langweilig. Hat er noch die falsche Mannschaft gewonnen, nach Bonn. Aber gut, so ist halt manchmal französisches Rugby, Rugby Derby. Und ratzfatz, das Ergebnis folgt auf dem Fuß, sagt man das so? Na, auf jeden Fall, Carcassonne hat einen neuen Trainer bekommen, ja. Haben das Derby verloren, zack, wurde ein neuer Trainer gefunden. Bernard Goutard, ehemaliger Trainer von Agen, war also in der zweiten Liga, wurde da entlassen und jetzt in der dritten Liga und hat sicherlich keine einfache Mission, denn Carcassonne immer noch, eigentlich Ambition ist, aufzusteigen in die Pro de Deux. Und ob das mit dem neuen Trainer was wird, ich weiß es nicht genau. Was schätzt du das ein, Marc?
Erstmal, wir haben es, glaube ich, wirklich, da ist man manchmal ein bisschen zu sehr Fan. Ja, Carcassonne gegen Narbonne war das Derby. Aus meiner Perspektive hat natürlich das richtige Team gewonnen. Aber Bernard Goutard ist ein guter Mann. Ich hatte tatsächlich selber bei ihm schon Training, als er damals noch im Perpignan Trainer war und ich in der 5. französischen Liga gespielt habe, was damals die F3 war, damals auch die 5. Liga, so lange ist es her, hat er regelmäßig bei uns bis einmal die Woche Training übernommen oder mit übernommen.
Soll ein harter Typ sein, kannst du das bestätigen?
Ja. Ja. Also, dass dann nur Amateure und Freizeitspieler vor ihm stehen, hat ihn nicht interessiert. Es musste Erstliganiveau sein, das abgeliefert wird. Der ist schon. Er ist kein schlechter Trainer. Also, er ist definitiv der beste Trainer, bei dem ich je Training hatte, auch wenn das natürlich in aller Fairness nicht allzu viel heißt. Aber. Ich denke schon, dass der Mann was leisten kann. Also wie gesagt, er hat mit Perpignan... Gut, Agen war schwierig, aber da
auch vorher in Clermont, ne? Als Sturmtrainer.
Ja. Ich fand, in Perpignan hat er einen guten Job gemacht. Da kann man eigentlich nichts sagen. Ich denke schon, dass das was werden kann. Carcassonne haben keine einfache Aufgabe vor sich, einfach weil die National ein bisschen sich anders entwickelt hat, als wir alle erwartet haben. In Fairness, Rouen deutlich besser, als wir alle erwartet haben. Chambéry deutlich besser, als alle erwartet haben. Narbonne sind ein Top-Team. Albi wird sicherlich auch nochmal zurückkommen. Also es ist nicht so ganz glasklar, wie wir vor der Saison gesagt haben. Es wird sich zwischen Narbonne und Carcassonne ausspielen. Daher ja, es wird eine große Aufgabe, aber eine, die sie machen können, auch wenn ich persönlich natürlich schon hoffe, dass bei den begrenzten Aufstiegsplätzen diese nicht an Carcassonne gehen.
Kann ich verstehen. Nochmal, um zurück auf die Anfang der Folge zu kommen. Ich habe gedacht, du sitzt da in einem Toulouse-Trikot. Ja. Aber es ist orange. Weil auch das Nike und so, es ist orange. Es ist orange.
Ja, stimmt. In Fairness ist die schwarz-orange Ausführung nicht die orange-schwarze, aber ich habe so viele orange Trikots und das ist immer so schade. A, im Sommer kann sie nicht tragen, weil sie Wespenmagnete sind, wie mit einem Clermont-Trikot. Und die andere Sache ist natürlich auch, sie nach dem Training wieder sauer zu kriegen, macht auch nicht immer Spaß. Wenn ihr ein paar schwarze Trikots habt, dann ist das vielleicht auch nicht verkehrt.
Nicht verkehrt. Jetzt haben wir Nike schon angesprochen. Und der FC Grenoble nach 18 Jahren bei Kappa, beim Ausrüster Kappa, jetzt Wechsel zum US-Ausstatter Nike. Was heißt das? Wir haben es alle mit Toulouse gesehen. Toulouse, Nike als Ausrüster bekommen, zack, da ging es to the moon. Ja, nur nach vorne. Und jetzt hatte ich auch schon von ein paar Mitspielern gehört, ja, also in 2 Jahren geht es dann also nach Grenoble, also dann haben sie ja die Kohle. Unterstreicht, glaube ich, nur die Ambition. Werden jetzt auch das Trainingszentrum nochmal vergrößern, wenn ich das richtig gesehen habe. Und durch dieses neue Sponsoring wohl auch ihr Jahresdefizit, was jetzt bei 1,1 Millionen Euro gelegen hat, also ja doch schon ein kleines Sümmchen ist, damit ausgleichen können. Und ich finde es interessant, erstens, dass Nike aktiver wird im Rugby, Sponsoring, wenn man so möchte. Das glaube ich auch mit Hinblick auf die Weltmeisterschaft in den USA jetzt immer mehr in den Blick gerät und auch immer interessanter wird für Firmen, erstmal gut, toll für die Spieler, toll aber auch für jeden Fan, weil Nike auch echt tolle Trikots macht, das muss man auch dazu sagen, das ist schöne Dinge. Und auf der anderen Seite aber auch für Grenoble natürlich ein echtes Zeichen, wie viel Potenzial in dem Verein liegt. Und dass sie nicht ohne Grund aktuell erst halt auch der Pôle 2 sind und dass man, glaube ich, fest mit dem Aufstieg rechnet, auch auf Sponsorenseite.
Ich bin wirklich auch überrascht, weil ich meine, wie gesagt, wenn man sich mal anguckt, wen Nike aktuell in ihrem Rugby-Portfolio haben, Frankreich, sind das Toulouse, Racine und Toulon. Das ist dann schon Grenoble, mit dir diese Reihe zu ziehen, fühlt sich irgendwie komisch an, wobei es ist aus der Pressemitteilung nicht ganz klar gekommen oder klar geworden, es gibt auch noch so eine Zwischenstufe quasi, das was Narbonne zum Beispiel hat, dass diese Trikots eigentlich von dieser Uribibu-Kette kommen, die Toulouse-Trikots einkaufen, designen und weiterverkaufen. Ich weiß nicht, ob es die Zwischenstufe ist, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Nachdem, was ich aber gehört habe, ist es wie Toulouse so. Aber
denke ich auch, weil sonst wären sie wären sie nicht von Kappa weggegangen. Und da finde ich das schon sehr, sehr überraschend, dass Nike sich einen Verein wie Grenoble schnappt. Das ist nicht das, was sie bis jetzt aktuell gemacht haben. Sehr beeindruckend. Einmal kurz noch zur Klarstellung, das Defizit von 1,1 Millionen Euro ist das Defizit der Association, also des Stammvereins quasi. Also die U23, also die Akademie und das Frauenteam. Die SASP, also die Profiabteilung, wurde von den beiden Investoren, die letztes Jahr eingestiegen sind, da wurden die Konten ausgeglichen. Das war ja auch der Voraussetzung dafür, dass sie ihre Lizenzen gekriegt haben. Problem ist natürlich, wenn der Stammverein pleite geht, kann die SASP so gesund dastehen, wie sie will. Die Lizenz hängt beim Stammverein. Und daher bleibt das wirklich abzuwarten. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht mit dem Lestiger. Wird ja immer noch rege genutzt. Also die Frauen spielen da, die U20 und U21 spielt da. Und es war ja auch immer, ist ja immer noch so ein kleines bisschen die Diskussion, ob der FCG aus dem Stade des Alpes wieder auszieht.
Weil für die das nicht wissen, Stade des Alpes ist das große ehemalige Fußballstadion. Ich glaube mit über 20.000 Plätzen, richtig?
Ja, es ist auch kein ehemaliges Fußballstadion, also sie teilen sich das Stadion immer noch mit dem Fußballverein. Das Ding war nur, dass die Stadt ja damals wollte, als der FCG in der ersten Liga gespielt hat, da hat Grenoble Foot in der dritten Liga gespielt und da war einfach ganz klar, naja, wenn jemand dieses Stadion nutzt, dieses Stadion muss genutzt werden, weil sonst ist es zu teuer, dann sollte es ja wohl der Erstligaverein sein. Aber das Ding ist halt, wir sehen es aktuell, selbst mit vergleichsweise guten Zuschauerzahlen von 8.000, 9.000 Leuten ist das Stadion immer noch bestenfalls halb voll und das ist halt ein bisschen traurig. Ich meine, ich habe es ja diese Saison schon selber erlebt, bei gar nicht so schlechten Zuschauerzahlen, es ist ein bisschen traurig in diesem Stadion. Und da war auch immer wieder der Gedanke, naja, ja, für große Spiele kann man das Stadion nutzen, aber wenn wir das alte Stadion ein bisschen herrichten, könnten wir ja auch da wieder die kleineren Spiele spielen. Und da wollen sie jetzt, so wie ich es verstanden habe, auch die ganzen Tribünen abreißen und Platz machen für das Indoor-Trainingszentrum. War wirklich gespannt.
Ja, neues Trainingszentrum baut auch Perpignan. Und das unterstreicht eigentlich nur, wie sich Rugby weiter professionalisiert. Man sagt ja immer, man muss in Beton und Beine investieren, aber erstmal in Beton. Und du hast ja jetzt Brief gehabt, du hast Montauban gehabt, jetzt hast du Grenoble, dieses Plan. Du hast Wann, die ein neues Trainingszentrum gebaut haben. Jeder Verein, der wirklich ernsthafte Ambitionen hat, sich in der Pro de Deux, aber auch in der Top 14 festzuspielen, muss zwangsläufig mehrere Millionen in die Hand nehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Es ist einfach, am Ende des Tages musst du die Kohle irgendwo auftreiben, um Spieler anzuziehen, um Spieler zu entwickeln, um dich professionell aufzustellen. Und dass da jetzt auch Perpignan nachzieht, man möchte sagen, möglicherweise etwas zu spät. Vielleicht auch nicht, wird man die Saison sehen. Wird ihnen sicherlich helfen, ja, sich möglicherweise in der Top 14 festzuspielen, festzubleiben. Denn was ich so gehört habe, ist da das ein oder andere schon in die Jahre gekommen.
Millionen Euro soll es kosten. Es war, Also beschlossen ist es seit einigen Jahren. Es hat sich nur das ganze Genehmigungsverfahren und die Frage, wer es nur übernimmt. Mit den Sportstätten ist es aktuell echt schwierig in Perpignan. Geht auch den Catalan Dragons so, deren Stadion, also dem Rugby League Verein, die ja in der englischen in der ersten Liga spielen, auch dort schon Meister geworden sind. Die haben ja ihr Gilbert Brutus, das Rugby League Stadion ist auch in die Jahre gekommen und ist dringend renovierungsvergrößerungsbedürftig. Also dort stehen temporäre Tribünen seit Jahren rum und müssen zwangsläufig weiter genutzt werden. Auch da zieht sich das alles wirklich hin. Und jetzt haben sie eben, war eben dieser Kompromiss, dass sich die Stadt erstmal um die Renovierung vom Emigiral, vom Stadion kümmert. Wie gesagt, dort einen teuren neuen Hybridrasen bekommen, neue Flutlichtanlagen, neue Logenplätze, was auch super wichtig war. Und der Verein hat eben jetzt in der Zwischenzeit das Geld zusammengekratzt, um eben diese 4,5 Millionen in das neue Trainingszentrum zu investieren, was auch weiter auf dem Gelände bleibt. Auch dort sollen zusätzlich noch irgendwelche Tennisplätze zur Vermietung entstehen, also dass man doch mal ein bisschen separat vom Rugby ein bisschen Geld verdienen kann, aber nichts Großes, also nicht so wie andere Vereine, also kein Hotel, kein Casino, kein irgendwas, ein paar Tennisplätze, Paddleplätze vielleicht, keine Ahnung.
Aber ist ja auch reichlich Platz da auf dem Gelände, ne?
Ja, also ich sag mal, es bietet natürlich schon die Gelegenheit, weil du hast mehr oder weniger gegenüber die Oberschule.
Ja, für Leute, die es nicht wissen, wenn man als Auswärtsspieler da hinkommt, fährt man mit dem Bus auf dem Schulhof praktisch rauf und dann ist zwischen Schulhof und Stadion ist halt ein Zaun, der wird aufgemacht und dann geht man sozusagen vom Schulhof, geht man dann in die Katakomben des Stadions. Also hat schon was.
Also ich muss auch nach wie vor sagen, Perpignan eine der schöneren Auswärtserfahrungen in jedem Fall.
Ach, Spieler, weiß ich nicht so.
Gut, als Spieler weiß ich nicht. Aber es ist natürlich schon so, ne, wir haben ja mal wieder darüber geredet, es ist wie Baskenland letzten Endes oder ich nehme an, wie es in der Bretagne dann auch ist, einfach sowas, nochmal was ganz anderes, was ich einfach schön finde, ne, wenn sie dann die Ansagen irgendwie auf Französisch und Katalanisch machen und die Essensauswahl ist auch einfach eine andere als ja, klar, du kriegst eine Merguez, ne, aber mit Churros wirst du viel glücklicher. Das ist schon. Du kriegst auch andere Würste noch, also eine Chorizo zum Beispiel kriegst du auch, was du sonst nicht im Stadion kriegst, guten katalanischen Schinken, ist schon schön und ich meine, ihr Maskottchen ist ein Esel, das liegt mir natürlich auch sehr nah. Ich habe tatsächlich, bringt für alle, die den Podcast hören, relativ wenig, aber ich habe ihn auch immer noch hinter mir auf dem Sessel sitzen, den leicht debil aussehenden Stoffesel. Der guckt schon leicht dämlich, muss man in Fairness sagen. Aber.
Also, das Maskottchen, ein, wenn ich das beschreiben darf für den Podcast-Zuhörer, ein schwarzer Esel, der so ein bisschen, ein bisschen gelähmt in die Ecke schaut, mit Üsap-Aufschrift. Aber immerhin ein Esel.
Ja. Katalanischer Esel, auch eine sehr schöne Eselrasse, aber ich glaube, da driften wir jetzt vielleicht in ein anderes Podcast-Spektrum ab. Ah ja, muss Perpignan wirklich. Die haben Nachholbedarf, muss man in Fairness sagen.
Wobei das, also die Urechtheit soll bitte bleiben. Also man möchte immer weiter mit dem Bus auf den Schulhof fahren und dann ganz entspannt durch den Zaun. Also da fühlt man sich ja fast wie früher, wo man irgendwie in der großen Pause abhauen musste, weil man zum Lidl gehen wollte, aber nicht durfte. Flashbacks, also schon großes Kino. Was auch großes Kino ist, aber etwas negativer, ich habe es gar nicht mitbekommen, aber ein Stadion wurde wohl angegriffen, jetzt weiß ich nicht welches, ich weiß nicht von wem oder wieso, deswegen bist du gefragt, Marc. Wer greift das Stadion an? Wie bescheuert kann man sein, würde ich mal vorwegnehmen.
Wieso ist noch die große Frage, also es handelt sich um die Avantgarde Thèse, ein Ort eine Dreiviertelstunde nördlich von Pau, also Thèse, der Verein ist die AG Thèse 15. Ja, so richtig warum ist ein bisschen, aber vor 3 Wochen wurde bei denen im Stadion eingebrochen, vor 2 Wochen hat jemand die Flutlichtmasten sabotiert und die Kabel getrennt und diese Woche dann jetzt das unschöne Highlight, dass der Fan vom Vereinspräsidenten geklaut und quasi fast in die Kabine reingefahren und angezündet wurde. Und ja, der halbe Kabinentrakt ist niedergebrannt. Und so richtig warum, wieso, weshalb, weiß eigentlich stand jetzt niemand so genau.
Frage für die drei Fragezeichen.
Ja, also ich meine, das ist natürlich schon, also bei allem, was ich mir vorstellen kann, was eine Gruppe betrunkener Rugby-Spieler in der Kneipe so oder an Fans, Ärger auf sich Fans. Ziehen kann oder Fans in der Kneipe auf sich ziehen kann, nichts davon würde das rechtfertigen, Gebäude niederzubrennen oder wenig.
Gut, haben sie viel verloren in letzter Zeit?
Nicht mal. Ich meine, letzten Endes, sie spielen was, Regional 2 oder so.
Das wäre dann so fünfte, sechste Liga, ne? Richtig?
Eher tiefer noch. Also das ist dann was, achte, neunte. Also du hast die Top Kratos Pro de Deux sind erste, zweite. Die beiden Nationals darunter sind wir bei 4. Die drei Federals sind wir bei 7. Ja, neunte oder so. Achte, neunte Liga.
Aber das ist natürlich eine wilde Nummer. Wo du schon angesprochen hast, also nur um das mal so regional einzuordnen, das ist so, also in der Federal 2, da darf man nicht mehr hoch tackeln. Du darfst nur mit, und du darfst auch nicht zu zweit tackeln, du darfst nur mit einem Mann tackeln. Und die Scrums sind so begrenzt, dass du nur, ich glaube, jeweils 2 Meter in die eine oder in die andere Richtung schieben kannst. Also das ist eigentlich kein richtiges Rugby. Ja, und der Regional ist nochmal da drunter. Und der Regional 2 ist nochmal da drunter. Also, ja, einfach nur um das Niveau mal einzuordnen. Ich glaube, danach würde nur noch die On-Air kommen, oder?
Nee, die haben sie ja abgeschafft.
Ach so, okay.
Also das ist ja das, was sie abgeschafft haben und durch diese Regional ersetzt haben. Ja, das war einfach nur die Umbenennung. Also quasi, du gewinnst ja jetzt, spielst jetzt quasi in der Regional, spielst du jetzt deine lokale Liga aus für ein halbes Jahr und das halbe Jahr danach geht es in die verschiedenen klassischen überregionalen Ligen quasi.
Deswegen gibt es auch immer diese Meisterschaften, die dann ausgespielt werden an einem Wochenende in diesen verschiedenen Ligen.
Ja. Ja. Und das ist dann, ja, also haben sie halt gemacht, damit mehr Vereine Titel gewinnen und glücklich sind. Und
ja, ist auch echt cool für alle, die jetzt nicht so im französischen Vereinssport drin sind. Das sind dann so Wochenenden, also ein Brief war das dann irgendein Dorf, von dem ich noch nie gehört habe, dann fährt man dann 20, 30 Minuten hin und dann ist dann halt wirklich ab 12 Uhr, ja, ab 10 Uhr morgens bis 20.30 Uhr hast du wirklich die ganze Zeit Spiele. Und dann werden halt diese ganzen Dorfvereine angekarrt von Leuten, die zweimal die Woche trainieren. Ja, und die werden halt dann französischer Meister. Und die bringen auch Fans mit und die machen auch Stimmung, als wenn sie gerade französischer Meister werden. Weil in deren Kopf, also die sind ja auch französischer Meister. Halt französischer Meister der, was weiß ich, Regional B in Nouvelle-Aquitaine, was weiß ich. Und da ist echt eine tolle Stimmung und verkleiden sich alle und dann hast du wirklich so einen vollen Samstag. Und was auch interessant ist, dass ja eigentlich unbedeutende Spiele von Leuten, die nicht viel mit Rugby oder professionellem Rugby zu tun haben, von der Presse begleitet werden. Radioübertragungen in La Montagne war bei uns immer da, 2 Reporter. Und das ist schon echt interessant. Da werden halt sozusagen diese ganzen Finals nacheinander abgefrühstückt, bis dann halt irgendwie die höchste Spielklasse dann um 20.30 Uhr angekickt wird und danach ist dann immer Siegerehrung. Und da, genau, da mussten wir oder durften wir als Briefprofis den Siegern ihre Medaillen geben. Ja.
War ein ganz interessantes Wochenende. Ich finde, man muss auch sagen, dass. Also, ich fand schon irgendwie so ein bisschen. Als es das noch nicht gab, diese Liga-Reform, war das schon mal ganz cool. Das hatte so erste Runde DFB-Pokal-Vibes. Wenn dann irgendwie Stade 2 halt irgendwie ihre Tour durch ganz Frankreich gemacht haben und dann am letzten Finaltag, irgendwie Finaltag der Amateure oder was auch immer, dann irgendwie von Honneur bis wohin auch immer, Federal 1, alle Finale begleitet haben. Und war halt aber schon wirklich unten ganz krass in der untersten Liga, kommen beide Teams, der Ort hat 5000 Einwohner, aber beide bringen jeweils 2000 mit. Und das ist schon, also ich finde es schon immer krass, wie gesagt, wir kommen beide aus Berlin. Vielleicht können wir auch einfach nicht ganz nachvollziehen, was Vereine oder Dorfclubs in ihren Orten bedeuten. Aber das ist schon immer, finde ich schon immer echt krass, wie die mobilisieren können.
Wie sich auch dafür begeistern können. Weil das ist jetzt halt, du gehst da jetzt nicht hin, weil das Rugby irgendwie so geil ist, sondern du gehst da halt wirklich hin, Ja, einfach zur Liebe zum Verein. Also das anders kann ich mir das nicht erklären. Und möglicherweise auch, weil es nicht so viele Alternativen gibt. Aber es sei mal dahingestellt. Also die Leute, ich habe ja auch einen Kumpel, der spielt für Soustons. Die spielen in der Fédérale 2, wollen jetzt aufsteigen. Und das ist da auch das gesamte Dorf da. Und die Jungs werden dann abgefeiert wie Superstars von den Leuten, obwohl sie da, ja, obwohl es alles Leute sind, die Vollzeit arbeiten, glaube ich, 2 oder 3 Mal die Woche nur trainieren. Aber es ist für die Städte echt wichtig oder für die Dörfer echt wichtig. Und die werden ja, muss man ja auch dafür sagen, recht gut entlohnt für die Liga und den Zeitaufwand.
Ja,
Also,
ja.
das kommt da noch hinzu.
Also, das ist wirklich. Ich habe, als ich in der 5. Liga gespielt, also wie gesagt, damals F3 war die 5. Liga. Wir waren, glaube ich, einer von zwei Vereinen, bei denen die Spieler gar nicht oder gar kein Geld gekriegt haben. Aber man kennt die Leute ja, ne? Also der Typ, der Mitspieler am Wochenende noch den Kiefer gebrochen hat, ist der dann, der am Montag bei dir auf der Baustelle vor dir steht und dem du dann Spanferkel isst. Wahre Geschichte übrigens. Und ja, also man redet halt nur, du sagst also, spielt gleich Niveau und die kriegen halt irgendwie 1000 Euro im Monat oder so. Ist halt, ja, chillig, ne?
Also ich kenne
Teilweise
Jungs,
schon
die haben
krass.
teilweise, gibt es ja so diese Doppellizenzen, das heißt, wenn jemand in der U23 ist oder in der U21 ist, aber nicht wirklich das Niveau hat, für so einen Top-Club zu spielen, dass die dann ja die Woche bei uns trainieren, oder jetzt spiele ich ja nicht mehr U21, aber damals war das so, die haben mal halt die Woche bei uns trainiert, wurden nicht gepickt und haben dann, sage ich mal, fünfte Liga gespielt oder sechste Liga gespielt. Und die haben mehr mit den Spielprämien in der 6. Liga verdient, als was sie bei uns an Festgehalt gehabt haben. Also die haben dann teilweise da, die waren gar nicht mal so unglücklich darüber, dass sie gar nicht für uns gespielt haben, weil sie nämlich genau gewusst haben, jetzt holen sie sich hier die Prämien in der 6. Liga ab. Also, ja.
Fand ich teilweise schon immer wild, wenn du dann irgendwo so diese Mischung aus, du so ein, zwei Typen hast, die ankommen und eine Hälfte des Teams ist noch, kam irgendwie frisch von der Frühjagd mit Wildschwein im Kofferraum und die anderen aus der Akademie von Arbonne, die dann ankamen mit irgendwie Elektro-Patches, die Muskeln aufwecken und gut, also.
Musik gehört haben, seit 3 Stunden im Tunnel schon hier eigentlich.
Ja. Fand ich schon immer diese. Ja, war ein wilder Mix, aber ich finde, es macht es auch irgendwie so ein bisschen aus. Gut. Sehr, sehr schön. Vielleicht an der Stelle auch nochmal ein schöner Gruß an Mika Tjumenev. Man
Du musst
wahrscheinlich an der Stelle.
Kontext geben. Wir haben Zuschauerpost bekommen, uns wurde danach gesagt, wir erwähnen ja immer Spieler, die noch nicht mehr für Frankreich spielen oder noch nie für Frankreich gespielt haben
Deutschland.
oder was auch oder wie auch immer auch nie wieder für sie spielen werden. Also
Ich find's in manchen Fällen fair. Also,
ja.
ne, so ein Mathieu Ducos, weiß ich nicht, ob der nochmal für Deutschland spielen wird. Ist ja generell nicht mehr so aktiv im Rugby. Ob dass wir da immer noch auf Lannemezan gucken, kann ich persönlich machen, aber ob das jetzt für die breite Welt relevant ist, kann
Wurde
man jetzt echt
rausgestrichen. Wir
diskutieren.
sind am Eurekrieg angenommen.
Ja, ne, es gibt so ein, zwei Spieler, ne, wo man sagt, das ist absolut fair. Gibt andere Spieler, bei denen sehe ich es anders. Man muss die Menschen jetzt hier vielleicht auch nicht im Detail diskutieren, aber ja, es ist sicherlich eine faire Frage zu überlegen, über wen wir reden. Ich meine, wir haben eine ganze Weile, oder ich habe eine ganze Weile, ich glaube, da warst du noch nicht dabei, über Otilo Kafotamaki geredet. Gut, das hatte für mich auch so diese andere, wo der halt nur einmal im Trainingslager für Deutschland war, wo ich sowieso schon skeptisch war, weshalb der für Deutschland hätte spielen können. Ich dachte es fast nicht, aber den kannte ich halt. Und warte, ja, ne, kann man drüber reden. Da kann man, ne, aber letzten Endes hat nie für Deutschland gespielt, wird nie für Deutschland spielen, brauchen wir eigentlich nicht erwähnen. Das finde ich fair. Ne, andere Spieler, ne, wie ein Maxime Oltmann, der für Deutschland nur mal gespielt hat. Weil, ne, da ist auch so das Thema, die französischen Medien sagen auch immer oder betonen immer einen deutschen Nationalspieler.
Selbst ich bin als deutscher Nationalspieler abgestempelt, obwohl ich noch nie für Deutschland gespielt habe.
Und dann finde ich es halt auch komisch zu sagen, wir sind ein deutschsprachiges Medium und wenn die französischsprachigen Medien ihn als französischen Nationalspieler, als deutschen Nationalspieler darstellen, dass wir es dann nicht tun und ihn nicht hervorheben, Weiß ich nicht. Kann man sicherlich alles diskutieren. Also das ist jetzt hier gar nicht irgendwie... Wir wollen hier jetzt auch nicht in die Defensive oder so gehen und sagen, nee, also, kann man alles diskutieren.
Wir sind ja auch ein Dienstleistungspodcast, ne? Und wenn euch das nicht interessiert, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, weil was zu erzählen, was die Leute nicht interessiert, das kann man auch für sich behalten. Dementsprechend geloben wir Besserung. Oder beziehungsweise, wenn es punktuierter darauf eingehen und uns genau darüber Gedanken machen, ist das denn relevant fürs deutsche Rugby? Aber immerhin zu Tumenev gibt es ein Update, hat Marc herausgefunden.
Ja, der ist ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, nachdem er von Jahr weg ist, was wir in der Fairness erwartet hatten. Damit war ja zu rechnen. Ist jetzt bei Castel Sarrazin untergekommen, die eben in der F1 spielen. Oder vielleicht sogar F2. Unterklassig in jedem Fall. Hat jetzt gerade thematisch nur gepasst. Auch ein Spieler, den wir sicherlich nicht mehr detailliert im Hinterkopf behalten werden. Aber ja, das ist gerade noch passend in den Kontext rein. Ich wollte Vollständigkeit halber erwähnen, weil, wie gesagt, wir haben in den letzten Jahren doch immer mal wieder auf seine Karriere geschaut. Und die da jetzt so wortlos, das jetzt wortlos unter den Tisch fallen zu lassen, fand ich ein bisschen, hätte ich schade gefunden.
Ja, damit ihr da auch Bescheid wisst. Der Newsblock abgehakt, konzentrieren wir uns auf die Top 14. Erstmal dieses Wochenende keine Top 14. Der internationale Wettbewerb beginnt, Champions Cup. Das legendärste oder das nächste, was eigentlich ans Club Rugby kommt. Das nächste, was eigentlich ans internationale Rugby kommt. Für die Normalsterblichen unter uns, die ja nicht das Glück haben, in Neuseeland geboren zu sein oder in Australien etc., werden wahrscheinlich nie in den Genuss kommen, in den größten Stadien gegen die besten Spieler, gegen die besten Stars mit den besten Schiedsrichtern zu spielen. Und da ist der Champions Cup einfach das, was, glaube ich, für jeden Clubspieler was Besonderes ist. Ich war gestern eingeladen bei Michael zum Abendessen und wir kamen auch so auf dieses Champions Cup-Thema, was jetzt beginnt, und er hat ja drei Finale gespielt und drei verloren, ein bisschen unglücklich, aber er hat mir diese Medaillen in die Hand gedrückt, und was das für ein Gefühl war, es war unglaublich. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich bin Club Rugby, französisches Club Rugby und die europäischen Pokale, die interessieren mich nicht, aber ich kann es immer nur wieder betonen, was für eine unglaubliche Aura dieser Champions und auch der Challenge Cup hat. Und auch diese Medaille, was ich dafür machen würde, einfach jemals ein Finale zu spielen, ist es nicht in Worte zu fassen. Und klar, ich hätte dem Mann gewünscht, dass er vielleicht auch eine Goldmedaille gehabt hätte, aber ich glaube, ganz, ganz wenige Spieler können von sich behaupten, drei Champions Cup Finals gemacht zu haben. Und ich bin auf jeden Fall motiviert, dass ich mir mein Champions Cup Debüt hole. Ich glaube nicht, dass es diese Woche sein wird, aber danach spielen wir gegen Leinster, und warum nicht?
Ja, natürlich schon. Leinster ist ja immer noch eins der größten Tickets im europäischen Rugby, Weltrugby.
Im Aviva auch ausverkauft. Wie viel passen da rein? 40.000?
Ja, 48.
Das wäre natürlich eine Nummer, wenn das klappen würde. Das wäre eine Nummer. Ja. Aber freust du dich schon? Bist du so ein bisschen halb wenigstens? Also wann muss ja auch zum Beispiel in Georgien ran, im Challenge Cup gegen die Black Lions? Löst das irgendwas in dir aus, oder lässt es dich mal wie jedes Jahr kalt? Bist du komplett... Ich guck wieder national dieses Wochenende.
Naja, gut, dieses Wochenende ist bei mir tatsächlich ein bisschen Zeitfrage. Wann gegen die Black Lions habe ich mit reingenommen, weil das natürlich schon aktuell recht recht brisante Auswärtsfahrt ist, muss man ja sagen. In Georgien geht ja gerade echt die Post ab. Mit was jetzt zwei Wochen Massendemonstrationen in Folge und gewaltsamen Festnahmen von Oppositionspolitikern und allen drum und dran, ne? An der Stelle von meiner Seite natürlich Solidarität mit den georgischen Demonstrierenden. Kann ich nur wünschen, dass es mit dem EU-Beitritt klappt, irgendwann. Aber es ist aktuell keine einfache Auswärtsfahrt für Wann, deswegen habe ich das mit aufgenommen, weil es, ja, brisant. Aber Change Cup lässt mich völlig kalt.
Vielleicht nochmal zu Wann. Ich habe am Donnerstag mit, nicht, doch, doch, ja, ich habe am Donnerstag, nee, heute ist ja Donnerstag, also habe ich gestern mit Erik telefoniert. Und er ist übrigens, das kann ich schon mal vorwegnehmen, er war ganz entspannt noch in der Bretagne, wird nicht mitfahren, wird Ich glaube, wir werden nachher noch drauf eingehen, aber er wird wahrscheinlich, oder so ich das verstanden habe, geschont. Der Mann hat ja jetzt ja auch 4 Spiele in Folge gestartet und auch gut abgeliefert. Dementsprechend werde ich mir da keine Informationen aus erster Hand einholen können. Aber ja, mit den Bedingungen sicherlich interessant, wie das gewesen wäre, hätten wir Erik als Quelle da gehabt.
Ansonsten, wie gesagt, Challenge Cup lässt mich relativ kalt. Ne?
Bisschen gefühlsloser.
Ja, für mich keine, nicht wirklich die große Wertigkeit. Champions Cup, immer so zwiegespalten. Ich würde den Wettbewerb gerne mögen, aber auch da interessiert es mich eigentlich nur, wenn die französischen Teams dabei sind, wenn ich wirklich ehrlich bin. Also muss ich gucken, was ich an diesem Wochenende schauen kann.
Gehen wir mal die Spiele durch. Barf La Rochelle. La Rochelle fährt mit einer guten Mannschaft hin. Stormers gegen Toulon. In Südafrika, Toulon fährt mit einer guten Mannschaft hin. Dann hast du Munster gegen Stade Français. Clermont gegen Treviso natürlich. Und was ist da noch interessant für uns? Ja, für uns Franzosen, Saints, die Saints, Northampton Saints, spielen auswärts gegen Castres. Und dann hast du natürlich nochmal Bordeaux, die gegen Leicester ran müssen. Und Racing, die gegen die Harlequins spielen. Also, das ist doch eigentlich, das sind doch genau die Namen, die man als Rugby-Fan hören will, oder nicht?
Bade La Rochelle, Bordeaux, Leicester, definitiv die Spiele, auf die ich mich freue. Aber weißt du, zum Beispiel so Stormers Toulon juckt mich nicht. Das reizt mich null.
Auch Toulon ist ja mit einer guten Mannschaft hin, also.
Ja, aber ich verbinde mit den Stormers halt nichts. So ein Munster ist so ein Team, wo du sagst, okay, da habe ich eine Verbindung hin, da. Also nicht wirklich, aber das ist so eine Historie, wo ich sage, okay, das ist halt europäischer Rugby, das ist Champions Cup Historie. Das ist, ne, aber Stormers könnten das beste Team der Welt sein, was sie nun mal nicht sind. Und es würde mich nicht jucken, weil es halt ist weit weg und habe ich keinen Bezug zu, keinerlei.
Wir halten also Monster, fest.
Ich habe die Paul O'Connor Biografie gelesen, ich habe die Ron O'Gara Biografie gelesen. Hat man eine Verbindung zu, ne, aber Stormers, okay.
Wir halten also fest, Marc ist noch nicht gehypt. Ich hoffe, dass es bei euch anders ist, dass ihr euch auf die Spiele freut. Möglicherweise ja sogar im deutschen Free-TV, könnte ich mir gut vorstellen. Weiß ich jetzt nicht, aber wäre irgendwie möglich. Früher war es ja noch auf The Zone, jetzt möglicherweise bei Run, auf Pro7 Max oder sowas. Ich weiß nicht, ob man das Rechercheteam mal kurz recherchieren könnte.
Ist mein Sportfernsehen, nee, mein Sport-Total-TV oder irgendwie sowas. Irgendwie so ein Spartensender, der hat es die letzten Jahre übertragen. Überlegen, wie es heißt. Vielleicht, weil wir doch ein bisschen, wir haben uns mit den schönen Themen ein bisschen ausgelassen. Vielleicht einmal der Blick auf die Top 14 währenddessen. Ja, Toulouse hat ein maues Spiel gegen Racing gewonnen. Nicht unbedingt die beste Vorbereitung auf den Champions Cup. Aber immerhin, im Fußballstadion von Créteil, tatsächlich fast ausverkauft, 12.000 Menschen auf hartem, tiefem, nassen Untergrund, war kein Highlight-Spiel.
Ja, aber ich sag mal so, ne, sie mussten wieder nach Créteil, weil war wieder ein Konzert in der La Défense Arena. Ich weiß nicht, wer diesmal gespielt hat. Keine Ahnung, Taylor Swift oder sowas, die waren ja schon da. Ich weiß nicht, warum jetzt schon wieder irgendwas was war. Aber gut, es wird seine Gründe haben. Ich frag mich halt immer, ob das dann für die Leute ein richtiges Heimspiel ist, wenn sie in Créteil dran müssen. Oder ob sie nicht in der La Défense Arena gewonnen hätten. Also das ist immer so das, was ich mich halt frage, weil es ja wieder so ein knappes, verlorenes Spiel ist. Ne? Es ist ja wieder nur, also wir reden von 4 Punkten, das ist ein Versuch, es ist halt irgendwie bitter. Ne? Und jetzt feuert natürlich auch diese ganze Trainerdebatte an, ähnlich wie in Lyon, wo jetzt auch Jono Gibbs wohl entlassen werden soll oder auch nicht. Wie weit man da Rugbirama glauben kann. Und das ist natürlich immer für alle Beteiligten so eine Trainerdebatte. Ob das jetzt natürlich die Betroffenen sind, aber auch die Spieler, ist das aus meiner Erfahrung nie etwas Schönes, was man den Leuten wünscht. Und ich glaube, so ein Heimsieg für Racing wäre auch drin gewesen und wäre jetzt auch nicht unverdient gewesen.
Ja. Ja, mal, das ist halt Toulouse, dass sie solche Spiele trotzdem gewinnen.
Ja.
Aber, ja, wäre gespannt. Ich mein,
Ich meine, Racing jetzt auf dem 8. Tabellenplatz, ja, 2 Spiele in Folge verloren, 23 Punkte. Ja, damit jetzt 5 Siege und 6 Niederlagen, wenn ich das richtig sehe.
Ja.
Auf dem 11. Spieltag, wenn man sich das ja obere Tabellenfeld anschaut, also Toulouse, Bordeaux und dann Clermont auf dem 3. Platz, die ja sozusagen jeweils 8 bzw. 7 Spiele gewonnen haben, sind das eben dann auch nur 2 Spiele bzw. ja 3 Spiele Unterschied. Also das heißt, da ist noch nichts vorbei, aber es zeichnet sich jetzt natürlich so langsam dann auch eine Tendenz in der Tabelle ab. Und ich glaube, auch diese Monate jetzt hier im Winter sind richtungsweisend für jedes Team, wo es hingeht.
Vielleicht ein Fun-Fact noch am Rande, tabellarisch. Wir hatten nach 11 Spieltagen in der ersten Liga noch kein einziges Unentschieden. Und auch in der zweiten Liga gab es erst 2 Unentschieden und beide von 2 Angoulême geholt. Fun-Fact am Rande. Unentschieden hattet ihr in Clermont nicht, eher das ziemliche Gegenteil. Es war ein eindeutiger Sieg gegen Castres, einen der Ex-Vereine von Christophe Rioz. Ich habe nur am Rande leicht verstörende Zitate von ihm mitbekommen, aber ich glaube, es ging dabei tatsächlich nicht um seinen den Sieg gegen Ex-Verein Castres, sondern...
Nee, er hatte eigentlich, glaube ich, eine Maradona-Zitat aufgewärmt. Das war aber natürlich schon, wie man ihn kennt, ziemlich lustig aufgemacht und auch ziemlich viral. Das war auch das Mantra unserer gesamten Woche. Also ein Auswärtssieg bringt ja eigentlich nichts, wenn man dann zu Hause nicht gewinnt. Also letztes Jahr auswärts gewonnen und dann zu Hause gegen Bordeaux verloren. Das war so... das wollte man besser machen. Er hatte dann am Ende des Interviews, kann man auch sich anschauen, gesagt, also ja, auswärts gewinnen, um dann zu Hause zu verlieren, das ist ähnlich, als würde man mit seiner Schwester irgendwie im Club tanzen. Es bringt gar nichts. Und ja, das ist so, wie man ihn halt kennt, ist ziemlich viral gegangen. Und ja, also. Aber wir haben gewonnen, auch deutlich wieder. Also man kann wieder mit einem Bonuspunkt über 50 Punkte, glaube ich, gelegt, ja, 54 gemacht. 10, ja. Wir stehen auf dem 3. Platz. Ja, man muss auch sagen, hat die ein oder anderen Kritiker hat er jetzt einfach zum Schweigen verdonnert. Also ich müsste mich ja Lügen strafen, wenn ich nicht behaupten würde, ich hätte ja auch jemanden im Podcast, der nicht immer nur an Clermont geglaubt hätte. aber Fakt ist, wir sind jetzt auf dem 3. Platz. Ich glaube, wir sind da auch verdient und jetzt ist es wichtig, dass wir auf dem Platz halt bleiben, im Training alle hart arbeiten und uns da einfach weiterhin, wie wir es auch jetzt machen, den Arsch aufreißen. Und auch wenn man natürlich jetzt aus meiner Position nicht viel spielt, das ist natürlich frustrierend, dass man sich einfach trotzdem motiviert und einfach alles fürs Team gibt, weil das steht halt jetzt im Vordergrund. Und ich glaube, das machen alle ausnahmelos, weil wir sind sicherlich das Team mit den besten individuellen Spielern. Aber wir sind halt auf dem 3. Platz, weil wir einfach die Rugby-Spiele gewinnen. Und ja, das ist manchmal ist der Sport so einfach, man muss einfach gewinnen. Und das tun wir. Und ich glaube, damit können wir zufrieden sein, ohne jetzt selbstgefällig zu werden, weil die Saison eben noch ziemlich lang ist.
Aber es ist ein deutlich besserer Start, als man. Was ist ein besserer Start? Also.
Das ist der beste Start, glaube ich, seit 2018 oder 17 oder sowas.
Der Start war so ein bisschen zwiegespalten. Heim erste Klasse und zweit auswärts ein bisschen. Aber das, also wie gesagt, allein der Sieg in Lyon war ja wirklich beeindruckend. Apropos Lyon, auch auswärts konnten sie nicht überzeugen, weil sie 2 spektakuläre Versuche gelegt haben, aber am Ende trotzdem 29-15 verloren haben. Ich skippe mal vielleicht das relevanteste Spiel des Wochenendes und mache mal mit dem Ergebnisdienst einmal kurz weiter. Perpignan 13-22 zu Hause gegen Toulon verloren, Bayern 21-13 gegen Paris gewonnen, Bordeaux 9-6 gegen Montpellier gewonnen. Mathieu Jalibert hat uns auch ein kleines bisschen, nicht Lügen gestraft, aber direkt reagiert auf unseren Podcast natürlich, hat er auch namentlich erwähnt, hat im Stadion nach dem Sieg seine Vertragsverlängerung bis 2028 bekannt gegeben. Oder 2026? Eins von beiden.
28.
Über Gehaltsvorstellungen oder Inhalte wurde nichts bekannt gegeben. Was heißt drum?
Ja, er hat sicherlich, er hat sicherlich ist ja einfach nur Benevol in Bordeaux geblieben. Ehrenamtlich jetzt da.
Würde ich auch davon ausgehen.
Weiterhin am Start. Nee, was aber auch interessant war, er hat sich das erste Mal auch selbst zu dieser Saga mit der französischen Nationalmannschaft geäußert. Hat da ein bisschen über seine mentale Gesundheit geredet. Ohne jetzt den Inhalt zu bewerten, kann man aber bewerten, dass es natürlich eine super positive Änderung ist, dass das nicht irgendwie suffisant kommentiert wird, wenn jemand über seine mentale Gesundheit redet, sondern dass es ernst genommen wird. Ist ja jetzt ein Thema, was jetzt nicht nur seit Robert Enke auch in Deutschland ernsthafter diskutiert wird, sondern es ist ja auch einfach wichtig, generell auch mit Männergesundheit etc. etc. Wir kennen das alles, aber dass eben dann so große Namen auch offen drüber reden, ist natürlich etwas, was einfach, glaube ich, auch für mehr Akzeptanz sorgt, gerade auch in so einer, ja, wie soll man sagen, in so einer Rugby-Welt, die dann doch sehr dominiert wird von keine Schwäche zeigen und wir sind die Stärksten und sowas. Es ist aber eben nicht so, sondern auch ja, die Besten der Besten haben eben manchmal Zweifel, haben eben manchmal mentale Probleme. Dazu muss man stehen, das muss man offen benennen und da muss man eben diese Probleme angehen. Und dass da jemand so offen drüber redet, ist eine Entwicklung, die dem Rugby-Sport gut tut, die uns Spielern gut tut und die einfach zu begrüßen ist. Und ich glaube, auch von Fanseite wird das ähnlich gesehen, hoffe ich zumindest.
Ja, absolut. Kann ich nichts hinzufügen. Unterschrift unterstütze ich vollkommen. Immer gut.
Ja, also muss man generell sagen, dass auch die Spielergewerkschaft da macht einen tollen Job. Und die sagen natürlich nicht die Namen, aber es gibt immer mal wieder Spieler, die sie dann auch begleiten, tatsächlich auch mit Klinikaufenthalten. Und das ist einem manchmal gar nicht so bewusst, was da wirklich auch mit Druck etc. auf die Leute einprasseln kann, die Spieler. Und dass das ja, sich so ein bisschen ändert und dass das ein bisschen ernster genommen wird, ist, glaube ich, super wichtig und einfach eine tolle Entwicklung. Und ich glaube, das ist so einer der wenigen Punkte, wo ich der Meinung bin, dass der Rugby-Sport möglicherweise anderen Sportarten noch voraus ist. Also, ja, schon gut.
Nee, gehe ich völlig mit. War noch ein weiter Weg, aber ein Fortschritt ist ein Schritt voran. Ja. Apropos zu Hause, apropos auswärts gewinnen und dann zu Hause verlieren, wann machen das Gegenteil? Gleich mal vorneweg, Erik Marx hat nicht nur gestartet, der hat sich auch in der medialen Peak einen Stern erspielt.
Das ist lustig, weil er nämlich zu mir meinte, das ist der erste Stern, den er jemals bekommen hat. Also er war sehr glücklich, als wir telefoniert haben. Er war sehr glücklich.
Glaube ich gern. Es ist ja wirklich irgendwie doch immer noch eine Auszeichnung. Weil er hat, also das ist halt das, was, also ich finde es auch ein bisschen komisch, weil er hat ja wirklich, er hat gut, sehr gut gespielt, aber er hat jetzt auch nicht so viel besser gespielt als in anderen Spielen dieses.
Mann, also was, also es ist, bei den Sternen ist es halt so, ich habe einen gegen Castres bekommen, dann habe ich mal zwei gegen La Rochelle bekommen, dann hast du wieder einen gegen Toulon oder so bekommen. Aber mit den Sternen ist auch manchmal, ja, weiß man selber gar nicht so genau, warum jetzt hier und da nicht. Ja, aber gut, ich freue mich immer, wenn man einen bekommt und ich freue mich umso mehr, wenn Erik einen bekommt. Zumal es ja auch mehr als verdient ist. Also ich war letztens auch im Physiozimmer, habe ich mit Leuten geredet über das deutsche Rugby und dann meinten die so, ja, gibt doch gar keinen deutschen. Ich, doch, es gibt doch den Erik, der spielt viel. Und dann meinten auch tatsächlich einige, ja, der spielt echt gut. Also ja, es war toll, einfach sowas zu hören, dass das auch ja, von anderen so gesehen wird, dass man da nicht nur mit seiner deutschen Brille die Dinge einschätzt, sondern dass auch der ein oder andere das ähnlich sieht. Der überhaupt gar keine Sympathie zu Deutschland jetzt hat.
Ja. Das ist schön, das freut mich. Freut man sich ja immer, wenn man sowas hört. Oh, ne? Oh. So schön. La Rochelle auch definitiv nicht beim B-Team angetreten. Also, Erik Marx gegenüber Antonio. War ein Will Skelton.
Kane Douglas.
Das war kein B-Team, mit dem La Rochelle gespielt hat. Und das waren am Ende doch auch im Sturm nicht nur mitgehalten, sondern phasenweise auch zumindest leicht überlegen war, ist kein kleines Statement.
Also, das Einzige, was ein bisschen ärgerlich ist, dass sie eigentlich nur für diese Heimniederlage jetzt einen Ausgleich haben. Ja. Und du verstehst, was ich meine. Sie haben jetzt, wenn man auf die Tabelle schaut, sie sind halt immer noch hinter Lyon, auch noch relativ deutlich, also immer noch ein Sieg hinter Lyon. Lyon hat 4, obwohl sie die letzten 5 Spiele verloren haben. Wann hat 3 Siege nur, also in Anführungszeichen. Also das zeigt halt, wie eng, oder was heißt wie eng, das heißt, das zeigt eigentlich nur, dass es eben nicht reicht, eine Woche gut zu sein, sondern du musst jede Woche punkten. weil trotz dessen Lyon eben jetzt 5 Spiele in Folge verloren hat, sie immer noch vor Wand stehen. Also das ist, ja.
Ja.
Zeigt es einfach nur, wie schwer die Aufgabe ist, ne?
Ja. Der Ergebnisdruck steigt halt auch jede Woche. Kommt halt noch.
Was ich so aus dem Abstiegskampf weiß, dass man halt immer auch guckt, was machen die anderen. Weil wenn du gewinnst und der andere gewinnt aber auch, dann hast du überhaupt nichts gewonnen. Und es ist Woche für Woche für Woche für Woche für Woche. Und das ist, dann gewinnst du auswärts, aber Perpignan gewinnt auch auswärts. Und dann ist es halt deine 4 Punkte, die du holst, ja, die werden auf einmal zu 0 Punkten. Das heißt, glaube ich, in der nächsten Woche spielt der Wann gegen Perpignan, richtig? Jetzt nach diesen 2 Challenge Cup und Champions Cup Wochenenden. Und das ist dann.
Gegen Bayonne.
Ja, und das ist dann so ein typisches 8-Punkte-Spiel. Vor allem, wenn es dann gegen Lyon auch gehen wird, denke ich.
Ja. Berühmte 8-Punkte-Spiel, ne? Hier. Erstmal 2 Euro ins Phrasenschwein.
Ja, aber es ist ja letzten Endes so. Aber wie gesagt, es ist ja, wir haben darüber geredet, auch Oyonnax letztes Jahr haben echt gut gestartet und am Anfang einige Punkte geholt, aber wenn die dann aufgrund der kleineren Kadertiefe, weil vielleicht auch deine U-Teams nicht so stark sind, dass du mal eben jemand hochziehen kannst und dir dann einfach in der Breite das ein bisschen was fehlt, dass dann in der zweiten Jahreshälfte es einfach schwerer und schwerer wird. Und wenn du dann solche Spiele verlierst, gut, wann sind es erstmal in der ersten Liga, dass sie Lehrgeld bezahlen, war absehbar. Fairness. Aber ja, also wenn man solche Spiele verspielt, dann solche Führungen verspielt wie gegen Bordeaux, dann darf man sich am Ende des Jahres, gut, wissen sie sehr klar, woran es gelegen haben könnte. Naja.
Wir halten fest, wir freuen uns für Erik, wir freuen uns für Van und wir glauben an die Bretonen. Man muss auch sagen, war ein Derby La Rochelle, Van, wenn man so will, das nächste, was irgendwie an Van dran ist zumindest.
Wobei ich finde, also ich glaube schon, da werfen wir den Begriff Derby schon sehr leichtfertig um. Also, die Leute streiten ja immer noch darum, ob La Rochelle-Bordeaux ein Derby ist und die sind 1,5 Stunden auseinander. Also ich finde, da, das ist dann schon sehr leichtfertig.
Hey, die haben aber beide einen Hafen und irgendwas mit Schiffen zu tun. Das ist doch ein Derby eigentlich, oder? So wie Hamburg und Bremen.
Ja, aber das ist also ich meine, ich weiß es nicht, ich müsste es jetzt auch googeln, aber Hamburg und Bremen sind ja auch nur gefühlte 5 Minuten auseinander.
Aber die Bretagne hat ja auch keine Autobahn, ne? Das muss man ja auch ja zugute halten. Da haben sie sich ja gegen gewehrt, gegen die Autobahnmaut, dementsprechend dauert das auch alles ein bisschen länger.
Mal kurz, vielleicht täusche ich mich auch und es ist deutlich näher als gedacht, aber ich glaube, das ist schon noch eine Ecke. Glaube ich schon. Ja, 3 Stunden, 250 Kilometer. Also ich würde es persönlich nicht als Derby bezeichnen, wenn wir ehrlich sind. Ich finde es halt auch, ne, das Ding ist auch, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, dass sie gegeneinander gespielt haben, aber so viel haben sie halt auch noch nicht gegeneinander gespielt. Ist halt, ja. Da gibt es auch nicht wirklich so viel gemeinsame Historie, die wirklich groß von einem Derby reden könnte.
Also dann fast eher.
Finde ich eigentlich nicht. Persönlich. Ne? Also, jeder sagt, was er möchte und jeder misst jedem Spiel die Bedeutung zu, die sie haben möchten. Aber ich finde, da wird man dann schon. Wirft man ein bisschen umher. Ne? Du sagst, okay, das ist das nächste Team, das es gibt. Dann muss es das Derby sein. Naja, nein. Ist halt. Ich finde, da gehört mehr dazu. Aber. Apropos Nähe, Pro de Deux, Brief Montauban, auch nicht so weit auseinander. Weiß nicht, ob ihr das als Derby kategorisiert habt, wahrscheinlich so sehr.
Für uns war Derby immer nur Aurillac. Weil das ist einfach zwar nur, was weiß ich, 50 Kilometer entfernt, Luftlinie, aber immer noch 2 Stunden im Auto. Aber das war das Derby, das war das Derby für uns. Ja.
37-22, das Ergebnis relativ eindeutig, erste Halbzeit noch ein bisschen enger, bevor Brief dann für sich entscheiden konnte. Maxime Oldmann, heute schon ein paar Mal erwähnt, konnte mit seinem Versuch in der 39. Minute nach dem Crossfit-Kick vom Mahlfeld Halbzeit, wie gesagt, zum 31-24 Sieg von Dax in eine Wehr beitragen. Eine Wehr mittlerweile in echt einer sehr kniffligen Situation unten drin. Auf Relegationsplatz aktuell, allerdings auch punktgleich mit Valence und Oyonnax und nur 2 Punkte hinter Agen und Aurillac. Aber ja, aktuell auf dem Relegationsplatz.
Wie sie aber, 34-24. Aber man muss sagen, der Trainer hat nach dem Spiel angeboten, zurückzutreten. Und der Präsident hat gesagt, nein, es kommt überhaupt nicht in Frage. Andere Vereine machen gerne, was sie wollen, schmeißen ihre Leute raus, aber ich habe vollstes Vertrauen. Und das fand ich schon beeindruckend irgendwie. Das ist so ein bisschen ja, Anti-Mainstream. Nicht immer alles auf den Trainer schieben, nicht immer Leute rausschmeißen. Und die haben lange vertrauensvoll zusammengearbeitet und der Trainer bleibt im Amt. Und das finde ich echt gut. Also irgendwie erfrischend.
Ja. Wir machen auch einen guten Job. Also als Verein, auch kein Verein, ne, wie gesagt, man hätte mal sagen können, okay, da steckt ein Mäzen dahinter und jetzt so oft in der ersten Runde der Playoffs gescheitert, da könnte man doch jetzt mal nachrekrutieren. Nee, haben eigentlich immer versucht, Moneyball zu spielen und niederklassig rekrutiert, also selten, dass mal jemand Namhafteres gekommen ist. Also ich, Jose Gier war, glaube ich, so der eine, der mal gekommen ist, aber ansonsten eigentlich alles in allem immer sehr niederklassig rekrutiert und sehr ruhig geblieben über die Jahre. Wir machen schon echt ordentlichen Job. BC 34-24 Agen, keine große Überraschung, genauso wenig wie Biarritz gegen Aurillac. 23-6, auch wenn sie sich am Ende den letzten Offensivbonusversuch sehr hart erkämpft haben auf die Schlusssirene. Louis Nostadt hat gegen Nizza gestartet für Provence Rugby, wurde in der 52. Minute ausgewechselt und danach ging es bergab für Provence.
Sieht man mal, ne? Was da Julius alles so macht.
Ja, es wird sicherlich, also ich glaube schon, das wird der ausschlaggebende Faktor gewesen sein, 33-30 am Ende, nachdem Provence in Fairness wirklich hochgeführt hatte und dachte, okay, das Spiel ist gelaufen, dann am Ende noch was aus der Hand gegeben. Oyonnax haben sich fast noch den Sieg geholt, auch wenige Meter vom Mahlfeld nach der Sirene, vom Mahlfeld von Monmarsan noch den Ball verloren. Damit gewinnen die Mann aus den Landes mit 30-24 in Oyonnax. Auch wie gesagt, für Oyonnax wird es langsam ja, eng. Ja,
schon echt überraschend, also sind ja abgestiegen, gutes Rugby gespielt in der Top 14. Und dann irgendwie ja auch so wie Brief letztes Jahr, wie wir letztes Jahr mit Brief oder auch wie Agen, dann steigt man ab und dann ist irgendwie, passt gar nichts mehr zusammen. Dann ist auch noch der Trainer so halb nur noch da, nur ein Halbzeitjob irgendwie und eigentlich schon in England so. Ich meine, sie sind punktgleich mit Nevers mit 19 Punkten und sind nur noch 2 Punkte vom Tabellenletzten, ne, mit Valence Roma, die 17 haben. Also das ist Alarmstufe Rot. Für einen Club, der vor 6 Monaten noch in der Top 14 gespielt hat.
Eigentlich auch einen recht guten Kader haben.
Sehr guten Kader.
Wir haben darüber geredet, ne, dass wir gesagt haben, Brie, Oyonnax, klare Favoriten auf dem Finalplatz. Wo kann man sich irren? Swaye Ngoulême hat 24-14 gegen Valence gewonnen. Auch Swaye Ngoulême, ein Team, bei dem man sich sehr geirrt hat. Spielt eine sehr anständige Saison. Und Tim Menzel für Valence nicht mit von der Partie. Und das Ergebnis des Wochenendes sicherlich Grenoble 65-19 gegen Colomiers. Colomiers eigentlich ein recht solides Auswärtsteam. Wenig Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Aber was es auch immer war,
anscheinend
ist
ja einiges.
Ja.
Um also vielleicht mal viel, ja. Ja, um vielleicht mal einen Blick auf die Tabelle der zweiten Liga zu schmeißen. Grenoble auf dem ersten Platz, jetzt 12 Spiele gespielt in der zweiten französischen Profiliga. Grenoble mit 41 Punkten auf dem ersten, Brief danach mit 38 Punkten, Biarritz auf dem dritten Platz mit 36, dicht gefolgt von Béziers, Provence, Montauban und Swayox Angoulême, wenn ich das richtig sehe. Genau. Dementsprechend zeichnet sich so ein bisschen ab, was wir auch schon prophezeit haben. So ähnlich zumindest Grenoble und Brief auf dem besten Weg, sich zu qualifizieren. Und dahinter, so wie eigentlich jedes Jahr, der Kampf um die Top 6 noch ziemlich offen. Brief und Grenoble setzen sich jetzt so ein bisschen ab, aber alles, was dahinter ist, die nächsten 4 Plätze für die Playoffs sind also wirklich, da ist noch alles möglich. Da kann sich auch noch DAX qualifizieren, Montauban kann sich qualifizieren und auch Colomiers und Montemasson, wenn die mal eine richtige Serie starten, ist auch wieder alles anders. Dementsprechend bleibt die Liga so spannend, wie wir es kennen, so wie sie jedes Jahr spannend ist. Alles ist möglich. Wenn du ein Fazit jetzt ziehen müsstest nach den ersten 12 Spielen, welches Team hat dich denn so am meisten überrascht oder begeistert?
Ich glaube, da sind wir so ein bisschen zwischen DAX und Soyon-Goulême. Weil ich nehme ich zurück Montauban, glaube ich.
Montauban. Der Turnaround, sagst du? Letztes Jahr noch abgestiegen, jetzt spielen sie mit um Aufstieg, um die Playoffs.
Ja, ich meine, das waren ja wirklich 3 katastrophale Jahre in Folge. Ja, 2. Halb. Und davor, ja, ne, also komplett abgestürzt und dann Trainer geholt mit Sebastian Tillusbourg, bei dem man dachte, naja, mit Rouen gerade abgestiegen, die in Fairness nicht so schlecht gespielt haben, aber ist ja der richtige Mann, um, ne, du holst einen Trainer, der gerade abgestiegen ist, zu einem Verein, der in der Relegation sich nur knapp gerettet hat, ist das die entscheidende Stellschraube? Anscheinend ja. Also muss man ja in Fairness sagen, also man scheint ja wirklich einen guten Weg gefunden zu haben, dieses Team zusammenzubringen. Einfach auch als Familie und als Gruppe näher zusammenzubringen, also passiert wohl relativ regelmäßig, dass alle ihre Kinder einfach mit zum Training bringen und die dann im Mahlfeld zusammen Ball hin und her werfen, während das Training läuft. Scheint ja wirklich eine sehr familiäre Atmosphäre geworden zu sein, die er da gebaut hat, und das funktioniert. Und damit war aber nichts, war von, aus meiner Perspektive null zu rechnen. Bei Angoulême waren letztes Jahr schon solide, nicht mega gut, aber solide. Und haben auch dieses Jahr sehr überrascht. Also, dass sie jetzt auf dem 8. Platz stehen, fand ich, finde ich auch krass. Das DAX war auch so ein Fall von entweder, also ob sie das Überraschungsjahr, ob sie da anknüpfen können. Aber Montauban für mich ist so, glaube ich, mit die größte Überraschung. Positiv.
Ja. Gehe ich sogar mit.
Sogar. Finde ich nett.
Ja. Ich habe einen Blick auf die Zeit. Müssen wir vielleicht auch jetzt auch noch auf die National kommen, bevor wir euch Hörern hier das Wochenende noch verlängern, unnötig. Ich meine, das wichtigste Spiel, Carcassonne, Bonn, das große Derby, ja schon angesprochen. Insgesamt ein, ja, toll, viele Zuschauer, ähnlich wie beim DFB-Pokal zwischen Wolfsburg und Hoffenheim. Ja, 8500 Leute im Stadion, nur war es wohl ein bisschen lauter in Carcassonne, denn es war ja eben Derby, da ging es richtig ab. Das war der Saisonhöchstwert. Spiel konnte man sich auch auf YouTube anschauen, tolle Übertragung, nicht so ein tolles Rugby-Spiel, aber immerhin Carcassonne verloren, Bonn gewonnen, also der Marc ist jetzt glücklich. Was Besseres hätte hier gar nicht passieren können. Hertha hat ja auch noch gewonnen, glaube ich. Dementsprechend war das schon ein tolles Wochenende für dich gewesen.
Ja, kann man nicht meckern. War echt in Ordnung.
Kann man nicht meckern. Massi, ja, macht eigentlich eine tolle Show gegen den Favoriten Rouen. Verlieren zu Hause nur mit 19-20. Jetzt kann man sagen, klar, du hast ein Heimspiel verloren, aber du hast es auch gegen Rouen verloren. Also eine Mannschaft, die ja über ihren Erwartungen spielt, die wieder irgendwo Spieler gefunden haben, wo man dachte, es gibt ja keine Spieler mehr, die man finden kann. Rouen aktuell das Maß aller Dinge in der National. Ja, gewinnen, nur mit einem Punkt, aber gewinnen und weiter geht's Richtung Pro de Deux, den direkten Wiederaufstieg zu meistern. Anders sieht's aus bei Bourgoin, die wieder zu Hause verlieren gegen Tarm. Tarm ja auch ein Verein, der jetzt nicht wirklich alles so super lief in letzter Zeit. Und dass die jetzt in Bourgoin gewinnen mit 21-32, das verschärft die Krise von Bourgoin, das verschärft die Krise von Pascal Papé. Und mit all dem Geld, was dahinter steckt, das ist echt nicht schön.
Also muss man vielleicht auch an der Stelle nochmal betonen, ne? Sie hatten letzte Saison 2 Millionen Euro mehr zur Verfügung als alle anderen Vereine.
Jetzt sind sie auch ein Vorort von Lyon, also da braucht man auch ein bisschen mehr Geld. Aber trotzdem, es ist eine Menge Kohle. Ich glaube, es ist sogar mehr als das Budget von Aurillac.
6,5 Millionen Euro Budget hatten sie letztes Jahr. Also, dieses Jahr wird es ein bisschen weniger sein, aber immer noch um die 6, 5,5, 6 Millionen werden sie immer noch zur Verfügung. damit werden sie definitiv immer noch zusammen vielleicht mit Narbonne die stärkste, der budgetstärkste Verein sein. Von ausgehen. Von Berry Longon muss man, glaube ich, nicht groß drüber reden. 45-3 am Ende für den Tabellenzweiten. Bourg-en-Bresse 25-21, knapper Sieg gegen Suren, aber immerhin gewonnen. Zuschauerzahlen, vielleicht einmal kurz, um darauf einzugehen. Einige Vereine, die sehr positiv überraschen. Bourg-en-Bresse weiterhin trotz mäßiger Leistung mit einem Zuschauerschnitt von um die 5.500. Massy auch sehr überraschend, hatten jetzt das zweite Heimspiel in Folge, etwas über 2000 Zuschauende. Wählen uns zu Prodigy-Zeiten, hatten sie trotz kostenlosem Eintritt teilweise nur um die 700, 800. Da schon spektakuläre Leistungen, auch wenn das jetzt die beiden Derbys hier gegen Suren und Rouen sind, natürlich Derbys, ne, muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem nicht selbstverständlich. Und Périgueux hat 21-16 gegen Albi gewonnen.
Kleiner Blick noch auf die National 2. Himmer von der Bank gespielt. Ja, möglicherweise der ausschlagende Punkt gewesen zum knappen Heimsieg mit 12-11. Und dann Bassin d'Arcachon gewinnen gegen Saint-Jean-de-Luz im Derby. Und wenn ich das richtig sehe, Hilsenbeck nicht mit von der Partie.
Nee, ursprünglich in der Startausstellung, aber scheint nicht gespielt zu haben, laut Zeitung.
Warum wir den übrigens immer erwähnen, der Mann hat 21 Spiele für Deutschland gemacht, hat sich dann was für einen anderen Lebensweg entschieden, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber kann man ja trotzdem zumindest mal mit einer Silbe würdigen.
Ja, also ich find auch, also es tut nicht weh, und Sissenberg, wie gesagt, er hat definitiv eine prägende Figur in der Nationalmannschaft. Nicht über Dekaden, ne, aber jetzt auch nicht nur einen Tag. No. Da denke ich auch, ne, bei anderen Spielern kann man diskutieren. Maxime Oldmann wurde nicht in Deutschland ausgebildet, spricht kein Deutsch. Aber Chris Hilsenbeck, ne, hat sein Rugby in Heidelberg gelernt und finde, das hat auch nochmal einen anderen Stellenwert. Aber gut, wie gesagt, steht alles zur Diskussion. Will nicht sagen, dass das hier alles korrekt ist. Ja, erstmal nur unser Bauchgefühl.
Ja, ihr wisst ja, wie immer, ihr könnt uns schreiben auf den Social Medias unter @bleublancrugby.de, über unsere E-Mail-Adresse bleublancrugby@info.de.
Andersrum, info@bleublancrugby.de.
Daran merkt man, wer die auch beantwortet, die E-Mails. Das bin nämlich nicht ich.
Oder aktuell ich auch nicht, aber spätestens zu Weihnachten.
Ihr könnt uns also schreiben. Wir freuen uns über Feedback, Kritik, Fragen. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Genießt das Rugby-Wochenende mit dem Champions und Challenge Cup oder mit der Pro de Deux oder mit der National. Und ansonsten habt einen guten Start ins Wochenende. Und dann bis zum nächsten Mal, oder? Macht's gut.
Ja, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.